Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Aller historischen Forschung zum Trotz. Auch 80 Jahre nach dem Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 ranken sich um das sogenannte Stauffenberg-Attentat eine ganze Reihe Mythen. Und die halten sich hartnäckig. Das Bild zum Beispiel, am Attentat auf Adolf Hitler sei nur ein kleiner Kreis um den Wehrmachtsoffizier Stauffenberg beteiligt gewesen. Es sei ein reiner Aufstand demokratiefeindlicher Militärs gewesen und Zivilisten hätten keine Rolle gespielt. Alles nicht ganz richtig, sagt Ludger Fettkau.
Am 20. Juli 1944, mittags um 12.45 Uhr, explodierte die Bombe, die Hitler töten sollte. Der Diktator überlebte den Anschlag. Der Attentäter, Oberst Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, starb Stunden später im Feuer eines Exekutionskommandos. Der Aufstand vom 20. Juli 1944 war der Aufstand der Konservativen. Und die Elite des preußischen Konservativismus ließ in Plötzensee ihr Leben.
Aus einer NDR-Panoramasendung des Jahres 1967. Die These, dass der 20. Juli 1944 ein konservativer Aufstand gewesen sei, hält sich seit Jahrzehnten hartnäckig. Ebenso die These, dass die zentralen Akteure des Aufstandes keine demokratischen Ziele verfolgt hätten.
Verbreitet ist die irrtümliche Vorstellung, dass die Verschwörer des 20. Juli nach dem Umsturz eine fragwürdige Macht hätten errichten wollen,
sagt die Historikerin Benigna von Krusenstern. Keine Frage, Stauffenberg kam aus einer konservativen Adelsfamilie und war als Militär lange Zeit ein treuer Befehlsempfänger. Ein Staatsdiener, der als Offizier Hitler die Treue geschworen hatte und diesen Eid zunächst auch nicht brach. Stauffenberg war ein junger, ehrgeiziger Oberst, der sich im Vergleich etwa zu Kommunisten, Sozialdemokraten oder vielen christlichen Hitlergegnerinnen und Gegnern erst sehr spät, nämlich nach Kriegsbeginn, zum Umsturz entschloss. Doch dann suchte er konsequent das Bündnis mit republikanischen Kräften, etwa dem sozialdemokratischen Widerstandsnetz um den ehemaligen hessischen Innenminister Wilhelm Leuschner.
Und es ist mir auch interessant, wenn ich an diese Dinge zurückdenke, wie mir Leuschner sagte, der frühere Oberbürgermeister Görtler solle zunächst Reichskanzler werden, eher Vizekanzler.
Berichtet im bundesrepublikanischen Nachkriegsradio Ludwig Bergstresser. Der Historiker war zu Zeiten der Weimarer Republik Reichstagsabgeordneter der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, kurz DDP. Während der NS-Zeit gehörte er dem Leuschner Widerstandsnetz an und traf sich deswegen regelmäßig mit Wilhelm Leuschner. Dieser habe ihm klargemacht, so Bergstresser, dass er in einer Umsturzregierung keine reaktionäre Politik geduldet hätte.
Und dann in der ruhigen, gemessenen Art, die er hatte, mit der, sagen wir einmal, Klugheit gegenüber den Tatsachen, mir sagte, wissen Sie, ich bin ja in dieser neuen Regierung dann der Einzige, der wirklich eine Macht hinter sich hat, denn ich habe die Gewerkschaften hinter mir. Er hatte damit vollkommen recht. Er hatte die Gewerkschaften hinter sich.
Stauffenberg wusste das. Dennoch suchte der Oberst ganz bewusst das Bündnis mit den Gewerkschaftsgruppen und sozialdemokratischen Widerstandskreisen. Er schreckte auch nicht vor Kontaktaufnahmen mit Kommunisten zurück, um das Bündnis noch breiter zu machen. Ludwig Bergstresser, später SPD-Mitglied des Parlamentarischen Rates und damit einer der Verfasser des Grundgesetzes der Bundesrepublik.
Und es war uns von der zivilen Seite vollkommen klar, dass die Regierung nur gestürzt werden könne von denen, die die Macht hatten. Die Macht hatte nur das Militär. So kam es zu der Verbindung zwischen dem zivilen Widerstand und dem militärischen Widerstand.
Klar ist, nach dem gelungenen Umsturz hätte es eine provisorische Regierung gegeben, noch nicht demokratisch gewählt, sondern von den Aufständischen als Übergangsverwaltung eingerichtet. An die dauerhafte Errichtung einer nicht legitimierten Macht sei jedoch nicht gedacht gewesen, so die Historikerin Benigna von Krusenstern. Eine solche hätte auch schon deshalb keinen Bestand haben können, weil der Krieg zu diesem Zeitpunkt längst verloren gewesen sei und die Besetzung des Landes nicht mehr abzuwenden gewesen wäre.
Willy Brandt, der damals im Exil in Schweden lebte, hat übrigens im Juni 1944 nicht gezögert, sich für die geplante Umsturzregierung zur Verfügung zu stellen. Mit anderen Worten, Es gibt keine Belege dafür, dass die Widerstandskämpfer eine diktatorische Machtergreifung angestrebt hätten. Vielmehr haben sie es als ihre vordringliche Aufgabe angesehen, dem Naziregime und seinen Verbrechen so bald wie möglich Einhalt zu gebieten und den Krieg so bald wie möglich zu beenden.
Ein weiterer Mythos zum 20. Juli 1944, der sich bis heute gehalten hat, lautet, es war ein Umsturzversuch der Männer. Frauen seien nicht beteiligt gewesen. Falsch. Das sagte bereits vor längerem bei einer Bundestagsdebatte zur Erinnerungskultur rund um den 20. Juli die damalige CDU-Bundestagsabgeordnete Elisabeth Motschmann. Frauen schrieben Umsturzpläne, fungierten als Kurierinnen und stellten Wohnungen für konspirative Treffen zur Verfügung.
Der Preis, den sie zu zahlen hatten, war hoch. Viele Frauen wurden zum Tode verurteilt. Manche von Plötzensee direkt in die Charité gebracht und als, es fällt einem schwer, das zu sagen, als medizinischer Werkstoff für die Wissenschaft verarbeitet. Andere verloren ihre Ehemänner, sie kamen in Gefängnisse und Konzentrationslager, ihre Kinder wurden in Heime gebracht, ihre Identität beraubt und umerzogen. In der Nachkriegszeit mussten sie sich als Frauen von Volksverrätern beschimpfen lassen. Sie bekamen keinerlei finanzielle Unterstützung, ihre Kinder wurden geächtet und isoliert. Sie mussten tragen, was untragbar war. Diese Frauen waren couragiert und hatten großen Mut. Dafür gebührt Ihnen heute unsere Anerkennung und unser Dank.
Eine dieser Frauen, die selbst den Umsturzversuch vom 20. Juli 1944 mit vorbereitete und überlebte, während ihr Mann Ludwig hingerichtet wurde, war die Sozialdemokratin Elisabeth Schwamp. Auch sie betonte bereits im Nachkriegsradio die politische und soziale Vielfalt des 20. Juli 1944.
Wer war denn in dieser Bewegung des 20. Juli? Da war der Arbeiter von der Werkbank, der Arzt, der Lehrer, der Gelehrte, der Bauer, der protestantische und katholische Pfarrer, der Soldat neben dem Vorgesetzten, die alle nur das eine Ziel vor Augen hatten, es muss ein Ende haben mit der Zerstörung. Die Männer und Frauen des guten Willens wurden von rohen Menschen zum Schweigen gebracht.
Ohne die Militärs um Stauffenberg wäre der Umsturzversuch des 20. Juli nicht möglich gewesen. Nur die Offiziere kamen nahe genug an Hitler heran. Doch ohne die Erwähnung der Zivilisten und auch eben vieler Frauen, die mitwirkten und zur Machtübernahme nach einem geglückten Attentat bereit gewesen wären, ist die dramatische Geschichte des 20. Juli 1944 nicht zu Ende erzählt.